Es ist wieder soweit. Wir haben eine neue Sonderfolge für Sie. Märkte kompakt. Heute mit dem Man of the Ocean, André Wirsig. Er ist ein Extremschwimmer und der erste Deutsche, der die Ocean 7 bewältigt hat. Wenn Sie diese Herausforderung des Freiwasserschwimmens noch nicht kennen, freuen Sie sich auf diese Folge. Wir erfahren etwas über seinen Antrieb, tierische Begegnungen und seine Faszination für das Meer.
Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Herzlich willkommen zum Sonderpodcast, heute mit zwei Andres und meiner Wenigkeit René. Herzlich willkommen, André Wirsig. Wir tauschen heute so ein Stück weit den Anzug und schlüpfen in die Badehose rein. Etwas anderes Format, wir sind ja eigentlich ein Börsenpodcast, aber liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich glaube, das wird super interessant. Wir durften dich, André, gerade schon einmal kennenlernen, ein paar Storys von dir hören. Ich denke, den ein oder anderen, die ein oder andere Story wirst du uns gleich nochmal näher bringen. André, ich übergebe nochmal an dich. Du hast nochmal ein paar einleitende Worte mit dabei und dann starten wir locker rein.
Ja, genau. Du hast ja gerade auf unserem Jahresauftakt schon einiges von dir erzählt und wir sind davon überzeugt, dass deine Themen und deine Geschichten, die du zu erzählen hast, auf jeden Fall diesen Sonderpodcast mehr als verdient haben. Ich zitiere mal ganz kurz aus deinem Wikipedia-Eintrag. Du bist ein deutscher Extremschwimmer. Du bist der erste Deutsche, der insgesamt 16 Schwimmer, die von 2014 bis 2019 die Ocean 7 absolviert haben. Ich glaube, mittlerweile sind es ein paar mehr, ne?
Sind ein paar mehr, genau. Sogar zwei Deutsche dazugekommen.
Ja. Sämtliche Schrecken schafftest du bis dato als einziger im ersten Versuch. Bist als erster Mensch vom Festland zur Insel Helgoland geschwommen. Und im Mai 2024 sorgtest du erneut für mediales Aufsehen mit deiner Wattmeer-Odyssee, die dich von Husum nach Sylt führte.
Jo,
das passt so. Ist ja schon eine echt, also finde ich, krasse Vita. Und vielleicht magst du einfach mal so ein bisschen erzählen, welcher Mensch dahinter steckt, wer du bist, warum du das machst.
Und Ocean 7, also ehrlicherweise, du bist ja auch online zu sehen, also es gibt ja auch eine interessante Doku über dich. Ich habe mich da mal reingeschaut und mich da mal reingelesen, Ocean 7, mir war es bis, ich glaube, vor einer Woche kein Begriff, ehrlicherweise, aber erzähl mal.
Genau, ja, das ist noch nicht so bekannt, es wird bekannter, aber ich war ja damals, als ich das alles gemacht habe, war das noch ziemlich so pioniermäßig. Ocean 7 hat sich ein Amerikaner ausgedacht und das ist so das Äquivalent zu den, also so eine Alternative, eine parallele Herausforderung zu den Seven Summits aus dem Extrembergsteigen. Das kennt vielleicht der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin. Das ist ja der jeweils höchste Berg auf jedem Kontinent. Und Ocean Seven sind 7 Meerengen, verteilt auf 5 Kontinenten. Der Ärmelkanal gehört dazu, so als der Klassiker. Und da gibt es auch Strecken wie Hawaii, von einer Hawaii-Insel zur anderen, Molokai, Oahu. Dann gehört dazu Santa Catalina Channel, diese Kanalinseln von der kalifornischen Küste. Dazu gehört Tsugaru-Straße in Japan, Cook Strait in Neuseeland, die Straße von Gibraltar, der North Channel zwischen Irland und Schottland und dann natürlich der Ärmelkanal als so der Klassiker.
Und was hast du dann gemacht? Neoprenanzug, die beste Ausstattung gehabt und dann bist du von A nach B geschwommen oder wie hast du
das
gemacht?
Genau, das ist so die, eigentlich so das Schönste dabei, dass man das halt eben sehr puristisch macht und nach eben diesen Regeln schwimmt von 1875. 1875 ist der erste Mensch durch den Ärmelkanal geschwommen. Neoprenanzüge waren damals noch gar nicht erfunden. Deswegen schwimmt man so ganz puristisch, Badehose oder Frauen natürlich Badeanzug. Badekappe ist erlaubt, Schwimmbrille, aber das war es auch schon. Also keine Flossen, kein Neoprenanzug, nicht das ganze andere Zeug, was man oft so am Beckenrand rumliegen sieht und sich da fragt, ja, was ist denn das alles? Nein, man ist ganz puristisch im Meer unterwegs und das ist einfach auch, so meine absolute Passion.
Ja, wie kommt man da drauf? Also das kommt ja nicht einfach so, zumindest bei mir nicht. Wie ist das bei dir entstanden?
Ja, also sowas entwickelt sich halt. Also Ärmelkanal, davon hatte ich schon in der Schule gehört. Ich glaube, in der Grundschule, da gab es so im Englischbuch da so ein Kapitel. Das hat mich damals schon fasziniert, erinnere ich mich so zurückbetrachtet. Ich habe damals ich war Schwimmer in Paderborn, bin auch sehr leistungsambitioniert schon immer gewesen im Sport, Hochleistungssport. Und habe mich aber nie so in dieser Situation mal gesehen, dass ich auch mal so Kanalschwimmer, heißt es ja, dann werden würde. Und da gab es so eine Situation, wie vor vielen Jahren, da war ich eingeladen im Winter am Mittelmeer und da habe ich mich an das kalte Wasser gewöhnt. Dann habe ich mir gesagt, Mensch, jetzt als Projekt, jetzt kannst du auch mal durch den Ärmelkanal versuchen zu schwimmen. Und das habe ich dann gemacht und erst dann hatte ich auch von diesen Ocean 7 gehört. Und heute mache ich eigentlich nur noch diese Pionier-Schwimmen.
Wie breit ist der Ärmelkanal?
Ärmelkanal sind 33 Kilometer Luftlinie. Und man wird aber halt abgetrieben, also man dabei bleibt es nicht. Also man schwimmt nicht so die direkte Distanz, weil man halt von den Strömungen auch wie hin und her getrieben wird. Und da können es dann auch schon mal so fast das Doppelte werden an Kilometern.
Dann schwimmst du über 50 Kilometer von A nach B. Boah, stelle ich mir sehr, sehr eintönig vor. Ich meine, ich bin ja auch nicht der beste Schwimmer. Aber ich glaube, darum geht es da fast gar nicht, sondern der Kopf wird eine Riesenrolle spielen, oder?
Genau, man muss sich dann natürlich davon lösen. Also bei einem Marathonlauf weiß man ja, nach 42 Kilometern kommt dann das Ziel. Hier weiß man das nicht. Ja? Und darauf sich einzulassen, die Erwartung, die man hat, so abzulegen, das sind so eine der vielen Komponenten, die so ein Kanalschwimmen dann halt auch ausmachen und auch über Erfolg und Niederlage entscheiden.
Mhm. Ja, aber 50 Kilometer schwimmen, also wenn ich mal schwimme, dann sind das ein paar Bahnen. Da musst du doch auch körperlich dich vernünftig drauf vorbereiten oder hast du dann Versuch gemacht? Niemals, oder?
Doch, man muss natürlich dann klar entsprechend auch trainieren, sich vorbereiten, das ist ja überhaupt keine Frage. Ja? Also dann nützt es einem natürlich nicht, da irgendwelche spaßigen Programme da zu machen oder es gibt ja so ein Programm wie 100 mal 100 Meter, das sind dann ja auch nur 10 Kilometer dann, das muss man natürlich dann zum Aufwärmen machen. Ne? Das gehört einfach dazu, hat man sich auch selbst ausgesucht, also entsprechend ist dann auch die Vorbereitung.
Nochmal zum Mentalen zurück. Ist die mentale Vorbereitung wichtiger als die körperliche oder geht das einher?
Nein, also die mentale Vorbereitung auf so etwas, was natürlich nur schwierig ist oder auch nur bedingt möglich ist, wenn man halt so mitten in Deutschland lebt, weil man halt irgendwie hier keinen Zugang so direkt zum Meer hat und das Schwimmen im offenen Meer ist dann nochmal was anderes, als vorne an der Küste entlang zu schwimmen. Das ist wie für mich, finde ich, aus meiner Erfahrung heraus auch so mit das Herausforderndste. Also der Kopf, wenn der anfängt, da einem Streiche zu spielen, in der Nacht natürlich da, also wenn man da schwimmt, 2.000, 3.000 Meter Wassertiefe, irgendwelche Tiere unter dir, auch gefährliche Tiere, Quallen, hohe Wellen, diese Finsternis, offenes Meer, offener Ozean, das sind natürlich Sachen da, die kann man, wenn man hier in Paderborn lebt, natürlich nur bedingt trainieren. Deswegen ist natürlich eine mentale Einstellung ist wichtig und die muss passen.
Paderborn, gutes Stichwort, meine Mutter, die kommt aus Paderborn, Paderborn-Elsen und also ich habe da mal ein, zwei Hochzeiten auch mal mitgefeiert, die sind ja schon relativ speziell, die Ostwestfalen, darum soll es jetzt aber gar nicht gehen, du hast nochmal Stichwort Tiere genannt. Was für Tiere hast du gesehen auf deinen Faden, die du geschwommen bist?
Ja gut, dann natürlich, da kommt natürlich einiges vorbei, ja. Also man sieht halt da draußen halt auch, gerade im Ozean, wir reden jetzt zum Beispiel von Meeresstraßen, wie zum Beispiel der Kaibi-Channel zwischen den beiden Hawaii-Inseln, Molokai und Oahu, das ist natürlich, da schwimmt zwar ein bisschen was anderes rum als jetzt irgendwo im Mittelmeer hier, ja. Das ist mitten im Pazifik, ne? Das ist mitten im Pazifik, also wirklich mitten im Pazifik. Also man fliegt ja 6,5 Stunden, glaube ich, von Los Angeles nur über den Pazifik und dann kommen die Hawaii-Inseln und dann würde man nochmal 5,5 Stunden weiterfliegen und wäre dann in Japan. Also das ist wirklich mitten im Pazifik. Und was dann da rumschwimmt, hat auch beachtliche Ausmaße. Ja? Und das ist irgendwie auch immer eine schöne Erfahrung als Mensch, darf man sich da auch nicht so wichtig nehmen. Ja? Also es ist nicht so, dass die alle jetzt auf einen gewartet haben und da schon mit Messer und Gabel da irgendwie um die Ecke warten, sondern man wird auch wirklich gut behandelt. Aber auch da wieder Kopf, mentale Einstellung, das ist natürlich das, was zählt.
Benenn mal die Tiere, also welche Tiere hast du so, also Haie mit Sicherheit dann auch gesehen?
Ja, ne? Haie, Wale, Robben, also Robben können auch wahnsinnige Ausmaße haben, Kalmare, Schwertfische, ich hatte schon mal so einen Vampir-Kalmar mitten in der Nacht, wer mal Lust hat, kann das mal googeln, das ist also auch wie schon eine ganz schöne harte Erfahrung, wenn der nachts so vor dir aufleuchtet und dann halt wieder abtaucht und du nicht weißt, wo der ist. Ja? Also das ist schon immer speziell.
Aber dann zum Stichwort, man darf sich nicht so selbst zu ernst nehmen. Wenn ich jetzt mich in die Situation hineinversetze, ich habe einen Hai unter mir, boah, dann kann man, glaube ich, noch so viel trainieren.
Ja, man muss es natürlich auch wollen. Ja? Man muss es natürlich auch wollen und da rausgehen und das auch annehmen. Also es gibt auch Leute, die das übrigens machen, die auch erfolgreich sind, die blenden das alles komplett aus. Die gibt es auch. Ja? Das tue ich aber nicht. Also ich gehe ja ganz bewusst da raus. Ich gelte ja auch als derjenige, der am einlassendsten ist. Also innerhalb dieser Szene halt auch sowieso, aber halt auch international auch gefragt bin, mittlerweile als Ansprechpartner für die Tiere, weil ich diese Tiere natürlich anders erlebe, wie zum Beispiel Naturfilmer, die dann halt auch anfüttern, dahin fahren mit dem Boot, dann da rausspringen und so weiter. Die Tiere kommen ja zu mir, ja. Die kommen ja zu mir und interessieren sich für mich wirklich und wollen im wahrsten Sinne des Wortes dann auch mit mir schwimmen. Und man wird dann, oder ich in meinem Fall, werde auch immer erstaunlich gut behandelt. Und das sind immer auch wirklich wunderschöne Begegnungen mit den Quallen, jetzt vielleicht nicht unbedingt immer. Aber auch die sind einfach fantastisch. Die sehen einfach toll aus und ich klage nie an und beschimpfe darum.
Du sagtest ja vorhin, dass du dich da auch wie Gast fühlst oder auch ein Gast bist.
Genau, man ist ja auch ein Gast. Ja. Also man hat ja auch echt nichts verloren. Und egal wie gut man schwimmt, ich meine, so ein Hai oder so ein Wal schwimmt einfach besser. Ja. Die lachen sich natürlich nur kaputt über so jemanden.
Aber du kamst noch nie in einer Situation, dass du wirklich in Lebensgefahr warst durch Tiere?
Ja, zumindest war mir das nicht so bewusst dann in der Situation. Aber wie gesagt, das Ergebnis zählt und ich sitze ja hier toi 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 immer noch. Und wir werden von den Tieren, ich glaube, das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen, deutlich besser behandelt, als wir die Tiere oder geschweige denn die Umwelt behandeln.
Ja, das glaube ich, ja. Gibt es denn da irgendwie eine spezielle Technik, wie du dich darauf vorbereitest, so, ich sag mal, über Statistiken, dass du sagst, weiß nicht, statistisch ist die Wahrscheinlichkeit bei X% oder wie gehst du damit um?
Ja, ich guck mir natürlich an, im Vorfeld, wie jetzt zum Beispiel just vor 2,5 Monaten auf den Seychellen das Schwimmen, was ja auch so ein Pionierprojekt war, diese über 50 Kilometer von Mahé, das ist die Hauptinsel auf den Seychellen, nach Ladique. Bin ich auch in der Rolle als Man of the Ocean geschwommen, als Ozeanbotschafter.
Ist das ja nicht Teil dieser Ocean?
Nein.
Okay.
Aber das sind so die Projekte, mit denen ich mich halt so wirklich widme, auch mit Herz, aber auch mit Verstand natürlich. Und dann beschäftigt man sich natürlich schon vorher. Was schwimmt da rum? Was für Szenarien können auftreten? Mit wem kriegt man es zu tun? Und da sind zum Beispiel Bullenhaie zu nennen. Und da unterhalte ich mich dann aber immer mit Leuten, die auch positiv eingestellt sind. Also Leute, die nicht jetzt irgendwie da Tauchtruppen, also jetzt nichts gegen Taucher da draußen, aber ich unterhalte mich dann meistens mit Forschern, ja, und versuche ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie die Tiere denken und funktionieren und ticken. Und versuche dann einfach zu lernen. Und mich auch darauf vorzubereiten. Also ich war dann schon auch schon fast enttäuscht, dass dann eben keiner vorbeigekommen ist. Also ich habe zumindest keinen gesehen. Ich bin ja auch wieder die ganze Nacht durchgeschwommen. Also nachts sieht man ja sowieso nichts. Aber das sind einfach so Dinge, da lasse ich mich, ich blende das nicht aus. Ich lasse mich da gerne drauf ein.
Welche Strecke war für dich jetzt in der Rückschau so die herausforderndste, die du geschwommen bist?
Ja, und warum? Also Helgoland, ich bin ja nach Helgoland geschwommen. Das war schon ganz schön hart. Ne? 18 Stunden, 17 Minuten Nordsee in Badehose. Also wer schon mal in der Nordsee war, weiß, wie kalt das da ist. Und draußen, ja, das war schon speziell 5,5 Stunden auf der Stelle geschwommen, weil es nicht voranging wegen der Strömung. Das ist schon hart. Aber auch wunderschön. Also die Nordsee da draußen hat halt auch nichts mit der Nordsee zu tun, die wir halt erleben, wenn wir da eine Wattwanderung machen oder da vorne so ein bisschen rumplanschen. Also die Nordsee ist schon wirklich einfach toll.
5,5 Stunden auf einer Stelle geschwommen, bist nicht nach vorne gekommen, es ging nicht vorwärts. Du hast uns ja gerade auch schon mal verraten bei deinem Vortrag, dass du ja dann auch Unterstützung vom Boot zumindest hattest, dass da mental einer ist, der dir zumindest mal Hinweise gibt. Vielleicht erzähl uns da noch mal ein bisschen was von. Ich glaube, das ist schon auch extrem wichtig, dass man irgendwo einen Anker dann draußen auf dem Boot hat, ne?
Ja, aber ich brauche nicht Jürgen jetzt oder meine Mannschaft, Dennis Allers, Wolfgang Schmidt oder Jan, also mein Fotografen. Da muss mich jetzt keiner irgendwie anfeuern. Okay. Also das brauche ich nicht. Ich bin ja ganz happy, wenn ich da mal alleine gelassen werde und mich auch irgendwie um, ja, einfach auch mich komplett auf das Meer einlassen kann. Aber natürlich ist es gut, eine Mannschaft ist absolut essentiell wichtig, die macht die Navigation, die ganze Vorbereitung, Streckenberechnung, gerade für diese Pionierprojekte ist es essentiell wichtig. Das will ich auch aufzeigen. Es ist ja gerade so, dass sich auch diese Meeresströmungen gerade verändern. Ich will jetzt nicht wieder dieses Wort Klimawandel strapazieren, aber es ist ein Fakt, dass Meeresströmungen sich gerade in einem Veränderungsprozess befinden. Es ist aber auch Fakt, dass wir Menschen natürlich so in unserem täglichen Leben gerade hier davon natürlich noch gar nichts mitbekommen. Die Tiere, die dort aber zu leben, sehr wohl. Ja? Wir reden hier bei Strömungen mit 1,8, 2,0, 2,2 Knoten, also so im Bereich von 3,6 bis 4, irgendwas Kilometer pro Stunde. Und das ist natürlich für zivile Seeschifffahrt, wo unsere ganzen Schiffe fahren, ist das natürlich völlig irrelevant. Ja? Die interessiert das gar nicht. Mhm. Aber Plankton, Tiere, die sich davon ernähren, auch Schildkröten, andere, die schwimmen nun mal mit diesen Strömungen. Auch übrigens die großen Tiere wie Wale nutzen diese Strömungen. Und das verändert sich gerade. Und was das für Konsequenzen im Letzten dann auch für uns hat, kann keiner wirklich absehen. Und das versuche ich auch aufzuzeigen und geopolitisch dann auch zum Thema zu machen.
So also ein Stück so siehst weit. Du deine Aufgabe da einfach mal zu berichten. Ganz genau. Ey, wie ist es tatsächlich vor Ort? Wie ist es im Ozean? Ich habe sofort diese Bilder im Kopf, diese riesen Müllschwämme, die in den Ozeanen sind. Die wirst du mit Sicherheit dann auch gesehen haben, Fragezeichen?
Ja, das ist natürlich immer jedes Mal da fürchterlich, ja. Egal übrigens, wo man ist, da tut man auch gut daran, jetzt nicht irgendjemandem da die Schuld zu geben, sondern das geht uns wirklich alle an. Und der Ozean, dem ist das auch völlig egal, aus welchem Land der Müll kommt. Der will diesen Müll einfach nicht haben. Ja? Und diese ganzen Länderzuordnungen, dass es jetzt die Küste von Spanien ist, die Küste von Peru ist, von USA ist, was auch immer, das interessiert einfach so ein Organismus, also ein Ökosystem, was halt Milliarden ja da ist, interessiert das überhaupt nicht. Ja?
Was schwimmt da für Müll rum? Also Plastik, logischerweise, leider.
Ja, Plastik halt in erster Linie in ganz vielen Facetten. Mhm. Ja, so, da hat man natürlich so das typische die Plastikplane, ja, aber die werden natürlich irgendwann dann auch immer weiter zerkleinert und dann endet das also als Kleinstplastik, das man noch erkennen kann mit dem Auge, aber dann später auch als Mikroplastik. Und das ist ja mittlerweile überall. Also es gibt ja Hochrechnungen, dass in wenigen Jahren schon der Anteil an Plastik in den Weltmeeren den Anteil an Fischmasse übersteigt. Und das ist wirklich etwas, das macht mich schon sehr betroffen.
Schon krass, ne? Also wie lange es Plastik eigentlich es gibt? Und
etwas über 100 Jahre.
Ja. Und macht schon so einen großen Anteil aus und ja.
Und die Tiere, in dem Fall jetzt nochmal auf die zurückzukommen, die müssen ja mit diesen Umständen, die wir sie halt gezwungen haben, ja auch, die müssen ja damit leben. Die können ja nicht einfach abhauen, die haben ja auch keine Stimme und können die irgendwie erheben. Außerdem ist da draußen so ein Ozean, ist natürlich auch irgendwie so ein No Man's Land. Da gibt es einfach auch viele Dinge, die da passieren, immer noch passieren. Da guckt keiner nach. Ja, das ist so ein gesetzloser Raum. Man redet sich natürlich immer ein, dass man das eingeteilt hat und da gibt es dann irgendwelche Schutzzonen, das ist natürlich eine sehr gute Idee. Also ich bin natürlich absoluter Befürworter dieser Schutzzonen, die von der UN und sowas eingerichtet werden. Hochseeabkommen, just erst gerade wie unterzeichnet wieder, aber das muss natürlich auch in die Umsetzung kommen und da ist wie in so vielerlei Hinsicht immer der Punkt.
Ich wollte gerade fragen, ne? Also wie kriegt man das konkret umgesetzt? Also du bist ja in diesen Panels dann häufig auch mal mit unterwegs.
Indem man
häufig drüber diskutiert, philosophieren, gesprochen, aber
indem man auch
tatsächlich umgesetzt, ne?
Genau, indem man auch wirklich zusammenarbeitet und wirklich aufhört, da Kaffee zu trinken und sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen und unangenehme Dinge irgendwie abwendet oder irgendwie gar nicht anspricht, um dem anderen jetzt nicht irgendwie an die Karre zu fahren. Da brauchen wir einfach eine offene und wirklich eine vernünftige, authentische Kommunikation und eine Zusammenarbeit. Losgelöst eben von, ob ich jetzt gerade der Vertreter dieses Landes bin oder dieser Partei, weil der Ozean, wenn man wirklich schlau ist, dann erkennt man das, der geht uns alle an. Das ist auch, ich sehe das immer als Chance, so wie jetzt just auch, ich bin auch im Bundesfachausschuss für Umwelt, Klima und Arten, Biodiversität von der Bundesregierung. Das brauchen wir wirklich. Wir brauchen wirklich da Umsetzung. Wir müssen da wirklich zusammenkommen. Und das ist eine Einladung, auch überparteilich, länderübergreifend, egal was für Interessen man in anderen Sachen hat, da zusammenzukommen. Das ist wirklich eine Einladung und man täte gut daran, die anzunehmen.
Ja, nochmal ganz kurz, interessiert mich nochmal auf die Tiere zurück. Wir haben vorhin von Haien gesprochen, von Quallen, das sind ja sehr wahrscheinlich Tiere, die du nicht so gern triffst. Da gibt es aber auch sehr wahrscheinlich schöne Begegnungen. Ich denke so an die Wale und an die Delfine und was es da sonst noch alles gibt.
Nein, ich finde Quallen auch wirklich toll. Also wirklich, ich bin immer noch Fan. Ich war schon tagelang im Krankenhaus und beim Arzt in Behandlung und mit Blutwerten und so weiter. Von dem ganzen Gift. Aber ich bin immer noch Fan von denen. Die sehen einfach toll aus. Die sind einfach super. Die sind ja uralt. Also uralt. Ja, so lange haben die hier überlebt auf unserem Planeten. Und die haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Die wissen, wie es geht. Und da bin ich der Letzte, der da rumkrakeelt, ja.
Die sehen eigentlich da nichts aus,
ne? Aber nein, doch, die sehen auch wirklich fantastisch aus. Die leuchten dann teilweise in der Nacht und ja, so. Und wenn du die dann berührst. Extreme
Farben dann, ne?
Ja, nachts sogar, dann tippst du die an irgendwie beim, dann bam, dann leuchten die so in Grün auf. Und das ist einfach toll. Das ist faszinierend da draußen. Das ist einfach eine komplett, auch gerade nachts, das ist dann wirklich so eine eigene Welt da draußen.
Liebe Zuhörer, die Augen müssten sie gerade sehen. Er strahlt, ja.
Ich habe auch mal von dieser Art gehört, also hast du mal erzählt, wie du dich auf Quallengift vorbereitest. Hast du dich selber vorher, ich glaube, irgendwie in die Quallengift besorgt? Irgendwas war da eine Geschichte?
Ja, das ist so meine verrückten Vorbereitungsmethoden, die auch belächelt werden. Irgendwie manchmal, ich weiß auch nicht wirklich, ob das funktioniert. Aber ich mache das halt, ja. Also wenn ich trainiere dann halt auch mit Quallen. Also wenn ich dann mal, reibe mich dann noch extra mal mit Quallen ein und schwimme dann weiter, um das einfach zu trainieren, mit diesen Schmerzen, weil es tut natürlich weh, dann weiter zu schwimmen. Weil darum geht es dann. Es geht einfach dann darum, dass wenn ich dann aufgebe und dann an Bord des Bootes gehe, dann hören die Schmerzen ja auch nicht auf. Und das muss man sich in diesem Moment auch irgendwie vor Augen führen, weil das Bild halt rauszoomen. Die Schmerzen habe ich dann ja trotzdem, also kann ich auch gleich weiter schwimmen. Und das ist so leicht gesagt hier in eurem schönen Büro hier mit Tasse Kaffee, aber in der Situation selber ist natürlich dann aufgeben, schwingt immer mit. Ja, ganz klar. Ich finde es auch richtig und gut, die Option zu haben, aufgeben zu können. Ich habe ja immer eine Wahl, so wie jeder andere von uns auch. Also morgens aufstehen ist ja auch eine Wahl. Ich kann ja auch liegen bleiben im Bett. Aber wenn ich dann das annehme und aufstehe oder wenn ich dann das annehme und sage, alles klar, ich bin jetzt hier mitten im Pazifik in der Nacht, weil ich mir das selber ausgesucht habe und jetzt hier aua, aua, Qualle, dann muss ich halt gucken, ja. Weil wenn ich dann an Bord des Bootes gehe, nochmal, hören die Schmerzen ja nicht auf. Also weiterschwimmen.
Wenn du das nochmal rauszoomst, vielleicht auch, was die Zuhörer sich jetzt denken oder ich mir denke, was nutzt du davon jetzt in deinem tagtäglichen Alltag, wenn du in Paderborn, weiß ich nicht, sonntags morgens aufstehst und was ziehst du aus diesen Erfahrungen raus für deinen Alltag?
Ja, das meine ich ja gerade, dass man sich selber auch nicht immer so wichtig nimmt. Mhm. Ja, natürlich ist es gut und richtig, irgendwie auf sich zu achten, sich wohl zu fühlen oder was auch immer, sich zu entspannen. Aber in meiner Welt gibt es immer eine Es gibt, entspannen kann ich mich nur, wenn ich mich auch vorher angespannt habe. Die Komfortzone, ja, die viel bezichtet, auch mal zu verlassen, aktiv, ohne dass mich mein Arzt darauf hinweist, dass ich doch jetzt mich mal bitte irgendwie mehr bewegen soll oder was auch immer mal machen soll oder mal Wechselbäder machen, das ist mir das selber. Ich meine, wir haben halt die Entscheidung. Das fängt ja schon morgens an, ja, springe ich einfach aus dem Bett raus, weil ich ja abends wieder ins Bett gehe, oder mache ich das Bett, so als erste Aufgabe. Dann stehe ich unter der Dusche. Natürlich ist hier bestes Wasser verfügbar, Trinkwasserqualität, und wir können uns hier bei uns entscheiden zwischen warm und kalt.
Ich bin absoluter Warmduscher, muss ich gestehen. Du bestimmt nicht, ne?
Ich nicht. Aber die Option zu haben, auf kalt zu drehen, wenn man warmes Wasser verfügbar hat, ist ja auch viel schwieriger, als wenn man gar keine Wahl hat, weil es einfach kalt ist. So, und wenn ich die Leute dann hier mal da draußen rumlaufen sehe mit ihren Wahnsinns Daunenjacken und sowas, bei 15 Grad, da frage ich mich wirklich, was ist eigentlich los? Ja? Und die Hunde, die rennen ja auch schon so rum. Da haben ja die Hunde dann auch schon irgendwelche Daunenjacken von Burberry oder sowas an. Wo ich wirklich frage, ist mal, kein Hund würde doch freiwillig so eine Jacke anziehen. In Norwegen habe ich keinen einzigen Hund gesehen mit so einer Jacke. Da waren minus 27 Grad. Die Hunde waren alle in Bestform. Und ich rede nicht nur von Huskies, da waren auch rauer Dackel dazwischen. Ja? Also die Norweger gehen einfach anders damit um. Und wir sind halt immer dieses Überbeschützte. Das färbt dann ja auch von uns Erwachsenen auf die Kinder ab, sogar auf die Tiere. Und da einfach mal sagen, so komm her, alles klar, jetzt ist mir mal kalt, ja, herzlich willkommen. Oder jetzt habe ich mal gerade Hunger, oder das ist ja überhaupt kein Problem. Ja, das haben unsere Vorfahren, die haben das ja im Dauerzustand, haben die das ja gehabt.
Aber da höre ich auch raus, dass du der Überzeugung bist, dass eigentlich viel mehr in uns drinsteckt, als wir...
Überhaupt keine Frage, ja, absolut. Ja. Und diese ganze Diskussion da draußen, wir haben uns nun mal halt hier in dieser Wahnsinns-Wohlfühl-Oase auch zu sehr eingenistet. Und aus so einem Wohlfühlverhalten, aus so einem Überfluss entsteht dieses Anspruchsdenken, was wir haben. Und das sage ich ganz klar. Und ich lebe das vor, nicht um irgendwie als der Harte zu gelten, sondern aus meiner pursten Überzeugung heraus, dass es oft einfach völlig ad absurdum geführt. Ja, hier.
Ja, aus dieser Komfortzone raus, anpacken, Gas geben, nach vorne gehen, positiv denken. Ich glaube, da sind viele Attribute bei, die man hier aus so einem Gespräch mit dir auch mal mitnehmen darf. Ne?
Ja, auch dieser Übermut. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, da gibt es Leute, die sind irgendwie viel intelligenter als ich. Ja, die sind ernsthaft der Meinung, dass jemand aus den Philippinen irgendwie genetisch bedingt irgendwie dafür vorgesehen ist, auf diesen Containerschiffen zu fahren, monatelang weg von seiner Familie und seinen Kindern. Ja. Aber der ist genauso gerne zu Hause. Der liebt seine Kinder mindestens genauso wie wir unsere. Aber
er muss es tun.
Ja, er macht das. Und ich habe diese Leute nie erlebt. Die haben auch mal dunkle Stunden, bestimmt. Aber ich habe die nie, die sind auch immer noch in Bestform, wenn man die da besucht und bei denen ist. Also es ist einfach unfassbar. Und die sind einfach so eine tolle Einstellung. Da können wir uns so eine Riesenscheibe, und wir jammern hier immer rum. Also nicht alle, um Gottes Willen, aber... Ja, immer diese ganzen Gesichter, die ich hier nie sehe, da sitzen diese Leute da auf ihren 4.000 Euro E-Bikes und ziehen bei bestem Wetter Feiertage. Ich meine, wer hat denn diesen Luxus hier? Ja, also, und haben eine ultra schlechte Laune, aber weil die eigentlich mit sich selber unzufrieden sind. Ja, es liegt eigentlich nur an den Leuten selbst.
Ja, Zufriedenheit und unterschiedliche Menschen auch nochmal ein Stichwort. Du hast ja viele Länder jetzt sehr wahrscheinlich bereist, einfach durch die Ocean 7 oder grundsätzlich. Gibt es da unterschiedliche Wahrnehmungen, was das Meer angeht? Für viele ist es ja wahrscheinlich Heimat, für uns eher Urlaubsregion.
Ja, aber das verhält sich dann genau umgekehrt. Also gut, dass du das ansprichst. Da denken wir ja immer, dass die Leute in diesen Ländern dann halt sich dem Meer irgendwie verbundener fühlen. Das ist nicht so oftmals. Die Leute lieben das Meer nicht. Wir fahren dahin, wir sehen das natürlich mit anderen Augen. Oh, toll, wunderbar, ne? Tolle Atmosphäre, Urlaub und so weiter. Sehnsucht, was man so mit dem Meer verbindet. Das haben diese Leute nicht. Also die hassen das Meer auch oft, weil das Meer denen auch vielleicht was weggenommen hat. Weil die das Meer auch als Bedrohung wahrnehmen. Und die Leute wieder, auch diese Leute in Resonanz wieder zu bringen mit dem Meer, das ist zum Beispiel etwas, das mache ich mehr als gerne. Und ich kann ja auch mal nur im Kopf schütteln, dass die dann jemanden wie mich brauchen, der nochmal aus der Mitte von Deutschland kommt, um den Leuten, die dort mit dem Meer leben, seit vielen Generationen dann schon, die fragen mich dann irgendwie, was das Meer, wie es da draußen auf dem Meer ist, was das Meer so sagt. Das fragen mich Leute.
Du hast ja, finde ich, auch eine extrem coole Einstellung zum Meer. So, bist ja dann, wenn du da bist, irgendwie ein Teil davon oder so habe ich es zumindest wahrgenommen, immer eher auch mit den Strömungen zu gehen oder nicht dagegen zu sein, also einfach ein Teil des Ganzen zu sein. Ne?
Ja, genau, das ist natürlich meine Leidenschaft, auch da rauszugehen und das Meer dann auch so zu erleben. Und das ist natürlich auch schön, ich meine, so ein bisschen so eine Anlehnung an, ja, was Reinhold Messner zum Beispiel auch so mit mir gemacht hat. Also durch Reinhold habe ich ja die Berge dann auch erfahren, ohne selber darum zu rennen. Also ich muss jetzt nicht irgendwie da auf dem K2 da rumrennen, da oben, sondern dafür habe ich ja Reinhold. Ja? Also dann kann ich auch bequem von so einer Berghütte mal ein Weißbier da trinken und dann da hochgucken und dann bin ich halt mitgenommen. Und das versuche ich den Leuten halt auch mitzugeben. Und das klappt immer besser. Aber das war ein Weg. Ich bin den gegangen, ohne zu wissen, ob da überhaupt sich irgendeiner für interessiert. Also das ist ja doch dieser Pioniergeist, dass man macht etwas, ohne irgendwie zu wissen, ob man dafür irgendwie belohnt wird, auch mit Anerkennung. Also das ist viele, viele Jahre komplett ausgeblieben.
Und vielleicht auch da nochmal, vielleicht auch eine persönliche Frage, wie hast du das denn damals dann alles gewuppt, sag ich mal, ne? Also hast du damals im Lotto gewonnen und hattest einen riesen Goldkoffer und konntest das Ganze refinanzieren, von A nach B fliegen, von A nach B schwimmen, oder hast du es dann irgendwie noch neben deinem Hauptjob gemacht und das alles irgendwie mit Family, Kids dann unter einen Hut bekommen?
Ja, also das ist auch mal so ein Ding. Ich liebe immer das, was ich mache, mehr als Geld. Und ich habe wirklich da bin viel Risiko gegangen, auch was finanzielle Sachen angeht. Natürlich habe ich habe eine Familie, 3 Kinder, bin verheiratet, also meine Familie. Es ist mir natürlich das Wichtigste und die wollen natürlich auch Sicherheit, die wollen irgendwie natürlich auch Absicherung und so weiter und da habe ich auch schon oft irgendwie die Grenze, die Limits auch da deutlich überschritten, ja, weil die Leidenschaft dann dafür immer noch irgendwie viel zu weit geht. Ich immer viel zu weit vorne bin in meiner Denke als die Dinge, die dann auch wirklich in Umsetzung kommen, wo Geld, also mittlerweile, toi toi toi, da kommt auch was zurück. Aber ich investiere das alles immer sofort wieder.
Weil, auch eine coole Herangehensweise.
Ja. Aber es wartet dann auch keiner auf dich. Also ich komme aus relativ einfachen Verhältnissen auch. Und ja, ich habe einen sehr guten Job gehabt, habe gutes Geld verdient. Und aber das hat mich dann so bestimmt, dieser Drang, das zu machen. Und aber nochmal, also meine Familie steht dahinter und das ist mir auch das Wichtigste. Also wenn das nicht so wäre, dann würde der Ego-Trip jetzt auch nicht so weit gehen. Aber klar, habe ich Diskussionen zu Hause. Ja.
2 Fragen dazu nochmal. Also das ist jetzt die erste Frage. Dein Hauptbusiness, was du dann jetzt machen darfst, also aus deinem Hobby dann wirklich einen Beruf gemacht zu haben. Und 2. Frage, das stelle ich mir auch super schwer vor. Du hast Familie und Kinder. Man wird ja auch so ein Worst Case mal besprechen. Also bespricht man das oder lässt man es komplett unter den Tisch fallen und weiß, dass es sowieso irgendwie mitschwelt? Also schon auch eine taffe Frage, glaube ich. Aber es ist auch das, was ich sofort im Kopf habe.
Ja, also die erste Frage ist natürlich, ja, man hat das alles neben diesem Job gemacht. Mittlerweile lebe ich davon. Ich lebe von diesen Vorträgen. Bei Firmen, für die ich mich auch bezahlen lasse. Ich halte natürlich auch mal Vorträge an Schulen oder für Polizei, GSG 9, SEK, was auch immer. Ja. Neulich war ich mal bei der Jugendvollzugsanstalt, also im Gefängnis. Das mache ich natürlich dann für ganz kleines Budget oder unentgeltlich. Aber ich lasse mich halt bei Firmen natürlich bezahlen für diese Keynotes, die ich auf Englisch und auf Deutsch mache. Und das macht mir riesen Spaß. Die Leute nehmen was mit. Also das läuft wirklich super. Auch immer über Empfehlungen. Einfach toll. Damit kann ich das auch finanzieren. Ich habe diese klassischen Sponsorenverträge nicht, nach wie vor nicht. Also laufe jetzt nicht irgendwie durch die Gegend hier mit irgendwelchen Mützen auf dem Kopf oder so oder irgendwelchen T-Shirts, Stickern. Das ist auch wichtig, wenn man gerade bei diesen politischen Begegnungen halt auf Augenhöhe sein will und auch keinem gefallen will, außer dem Ozean, sage ich auch ganz offen. Und das Zweite, ja, du hast natürlich vollkommen recht. Also ich gehe ganz offensiv damit um. Und das kann ich auch nur Ihnen als Zuhörer irgendwie auch noch mitgeben, da täten wir alle gut. Das ist etwas, was wir auch gerne so wegdrängen, was uns aber alle irgendwie ereilen kann. Und wenn man sich natürlich auf so ein Vorhaben wie jetzt auf diese Schellen einlässt und dann mit dem gepackten Koffer dann das Zuhause verlässt und die Familie auch zu Hause lässt und nicht wirklich weiß, trotz aller Vorbereitungen, was passiert, ob man wiederkommt, also in einem Stück, dann macht es Sinn, vorher mal über genau diese Dinge zu sprechen. Und das macht aber wirklich für jeden Sinn, weil auch wenn ich das Haus verlasse, um von mir aus mit dem Auto irgendwie nach keine Ahnung wohin zu fahren, dann macht es auch Sinn. Es macht einfach Sinn, Dinge nicht unausgesprochen. Man kann natürlich nicht jeden Tag so leben, als wenn es sein letzter wäre. Das ist überhaupt keine Frage. Aber Nachfolgeplanung, irgendwie, es gibt ja Leute, die haben noch nicht mal irgendwie eine Patientenverfügung. Die haben noch nicht mal irgendwie ein Testament gemacht und so weiter. Ja, und das ist einfach völlig, das ist wirklich dumm. Das auszublenden ist einfach nicht schlau. Und da sollten wir ganz offensiv mit umgehen und das tue ich.
Ich glaube, da rennst du bei uns sowieso hier offene Türen ein, weil das ist genau der Ansatz, den wir hier auch verfolgen bei uns im Private Banking, über diese Themen zu sprechen, Nachfolgeplanung zu thematisieren. Und da kriegen wir genau auch das mit, dass es halt von vielen Leuten, Unternehmern, egal wem, einfach erstmal zur Seite geschoben wird. Und ja, machen wir mal irgendwann, ne? Und das ist, glaube ich, auch nicht der richtige Ansatz. Und da liefern wir dann bei uns aus der Abteilung auch ein Sparring, genau darüber nachzudenken und sich Gedanken zu machen, einen Plan zu machen. Ja.
Du hast gerade von einem Teil deiner Familie gesprochen, auch von den Kindern. Du warst ja auch mal Kind. Bist aufgewachsen in Paderborn? Oder
ja, genau. Wir sind dann von Bochum. Ich komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet, sind wir nach Paderborn gezogen. Da war ich immer noch recht jung, deswegen ja, aufgewachsen.
Ja, und wie bekommt man da eigentlich so einen Zugang zum Meer, so eine Liebe zum Meer? Wie entsteht sowas?
Ja, wir hatten damals immer diesen zentralen Urlaub, so als Familie, im heute in Kroatien. Das hat mich da so deutlich geprägt und bis heute. Also ich habe immer so mehr irgendwie in mir die ganze Zeit. Also das ist irgendwie, ich bin in meinem Kopf dann auch oft da. Also ja. Das fahre ich schon immer und das ist für mich echt das Größte.
Okay. Ja.
Und auch, wenn ich sage im Meer, dann auch wirklich im Meer. Also ich bin nicht der Typ, der da irgendwie da am Strand rumliegt, auch heute nicht, da in der Sonne oder so. Also nochmal, das ist herzlich gerne, wer da draußen so seinen Urlaub verbringt, dann finde ich das auch toll, ja, jeder so wie er mag. Ich bin auf jeden Fall da nur da draußen unterwegs, im Wasser, auch nicht auf dem Boot oder so, sondern drin, mitten da drin, den ganzen Tag.
Ja, genau. Ich würde sagen, sollen wir versuchen, den Schwenk mal Richtung Kapitalmarkt nochmal zu lenken. Und wir haben ja durchaus auch in den letzten Jahren mal taffe Jahre gesehen, auch an den Börsen, womit wir tagtäglich dann zu tun haben, wo wir so ein Stück weit als Jürgen hieß er, ne? Als Jürgen fungieren und dann mit den Kunden auch dann die Dinge besprechen, so wie es ist, dann auch irgendwo ein strategisches Bild einfach da zu haben. Und kannst du das beurteilen? Also gibt es da irgendwo Parallelen zwischen, boah, ich habe jetzt richtig Stress auf dem Meer und versuche, also diese Metapher, die du gerade genutzt hast, mal rauszuzoomen und an das zu glauben, was ich hier dann auch habe und was ich kann, zwischen dem Kapitalmarkt, also diese mentale Stärke zwischen diesen zwei Disziplinen, gibt es da irgendwie eine Kombination, gibt es da irgendwo Synergien, die man da definieren kann?
Ja, also absolut. Also ich bin auch immer jemand, der sich gerne auf, ich will nicht alles verstehen. Und ich habe bestimmte Leidenschaften für etwas und ich bin ja jemand, der auch irgendwie gerne vertraut. Auch ein bisschen aus Bequemlichkeit, sage ich auch. Ja? Ich habe einfach keine Lust, mich mit allen möglichen Themen zu beschäftigen. Und wenn ich dann da schwimme, dann kann ich mich auf das konzentrieren, was ich am besten kann, nämlich schwimmen und im Meer sein, was ja auch meine Passion ist. Und dann habe ich halt meine Crew, ja, ihr habt gerade Jürgen erwähnt, Jürgen, der da ist und sich halt mit dem Kapitän und dem Nautiker und sich um alles kümmert. Ja? Und so finde ich das auch richtig, auch wenn es um Finanzen geht, ja. Wenn man dann jemanden hat, man kann sich natürlich überall einarbeiten und überall kann man auch zu einer Art Experte natürlich irgendwie werden oder dahin wachsen. Aber es ist einfach gut, finde ich zumindest, wenn man irgendwie, ich habe da zum Beispiel überhaupt keinen Bock darauf, mich um solche Sachen zu kümmern, ja. Und wenn man dann Leute hat, die sich halt so Jürgen-mäßig dann darum kümmern, dann ist es doch total super. Dann kann ich mich um die, kann ich meine Talente einsetzen, die woanders liegen. Und klar, dann vertraut man auch, aber man muss natürlich auch offen reden. Also da sind wir wieder bei diesem Anspruchsdenken. Wenn die Leute natürlich immer meinen, weil ich jemandem jetzt etwas übertrage und der damit auch irgendwie seinen Lebensunterhalt bestreitet und dann muss alles immer nach Plan verlaufen, so läuft das nun mal halt nicht im Leben. Ja? Und dann ist es auch mal leicht, dann in diese Opferrolle reinzugehen und der ist schuld und der Markt ist schuld, und die Politik ist schuld oder dieser Berater ist schuld. Das habe ich mir ja selber ausgesucht. Also da machen sich es auch einige Leute dann nochmal ziemlich einfach und schieben das dann halt weg. Oder meinen dann in allem irgendwie selber irgendwie der Experte sein zu müssen. Das ist ja gerade hier in Deutschland bei uns auch ziemlich stark verbreitet. Ja?
Ich meine, was mir daraus noch so direkt durch den Kopf geht, ist, da sind ja schon echt Parallelen, ne? So was du erzählst von deiner Leidenschaft im Meer, das ähnelt ja schon unserer Leidenschaft im Kapitalmarkt. Ne? Auch da gibt es Strömungen, auch da gibt es, gibt es mal einen hohen Wellengang, mal ein seichtes Meer oder auch Risiken, die unten in der Tiefe sind, die man nicht so sieht. Aber ich fand deinen Umgang so mit den Risiken nochmal ganz spannend. Du bist ja dessen bewusst, dass es das gibt, aber machst es ja trotzdem. Also wenn du jetzt wirklich jedes Risiko so maximal groß machen würdest, dann würdest du ja keinen Zeh ins Wasser reinhalten. Ne? Und
genau, ich meine, wer ist denn, ich meine, es gibt sicherlich Leute da draußen, aber wer ist denn in der Lage, aus einer vollkommenen Sicherheit heraus so ein klassisches Einfamilienhaus zu kaufen, ja, und kann das hat ja niemand und das war auch immer teuer. Also immer auch zu teuer. Also ich weiß es damals mal, als meine Eltern vor dieser Entscheidung standen, da waren die Zinsen noch irgendwie bei über 8% damals, ja. Also was war das für eine Entscheidung? Das habe ich als Kind auch sogar wirklich mitbekommen, wie die auch sich schwer getan haben damit, mit so einer Entscheidung, ja, so viel Kapital, Fremdkapital aufzunehmen, ist der Job sich, also das sind die ganzen Sachen, haben die sich damals schon Sorgen gemacht. Und das hat man heute natürlich auch. Und da muss man natürlich auch davon ausgehen, ach komm her, ich bin irgendwie gut drauf und wenn das mit dem Job dann irgendwie, dann kriege ich einen anderen Job, der mindestens genauso gut bezahlt ist und das wird schon und ich gehe jetzt mal irgendwie, ja, oder mit unserer Beziehung hält das dann alles und so. Man hat ja nie diese ganzen Versprechen oder diese absolute Sicherheit. Das hat man einfach nicht. Und dann muss man halt mal rausgehen und dafür gibt es ja auch wieder gute Möglichkeiten, sich abzusichern. Aber letztendlich entweder trifft man dann eine Entscheidung oder man lässt es einfach. Ja.
André, du hast gerade noch, also André Bünker, du hast gerade noch von Strömung gesprochen, Strömung ab Kapitalmarkt. Da denke ich dann jetzt sofort an vor 5, 6, 7 Jahren. Da war das Thema nachhaltiges Investieren en vogue richtig gut. In der Rückschau hat man mehr Rendite gemacht bei weniger Risiko. Jetzt ist in den letzten 2, 3 Jahren, ausgehend aus dem Russland-Ukraine-Konflikt, dann schon eher so eine Strömung entstanden, dass Rüstung en vogue ist, dass Atom, keine Ahnung was, Hauptsache die Rendite passt, weil man auch da wieder sehen kann, da ist der Mensch, glaube ich, relativ einfach gestrickt, okay, da steht jetzt mehr Rendite auf, mit nachhaltigen Investitionen verdiene ich weniger Geld. Hast du da eine Meinung zu?
Ja, auf jeden Fall habe ich da eine Meinung dazu, ja. Also ich hätte davon überhaupt gar nichts, aber der Fehler beginnt für mich irgendwie da schon, dass man überhaupt Leute daran beteiligen kann. Also für mich müsste es so laufen, dass solche Rüstungskonzerne, die ja jetzt gerade so einen Boom erleben, ich will das gar nicht kommentieren oder ich will mir auch nicht anmaßen, dass ich da in letzter Konsequenz der Experte bin, das bin ich natürlich nicht. Aber ich finde, solche Unternehmen sollten ihre Gewinne, also so wenn sie denn erwirtschaftet werden, ausschließlich dafür nutzen, um entsprechende Wiederaufbauprojekte nachhaltig, wirklich andere Projekte und nicht irgendwelche Fußballvereine und irgendwelche Leute, Aktionäre glücklich zu machen. Also da fängt es schon mal an. Okay, jetzt haben wir diese Art von Wirtschaft. Jeder kann da diese Entscheidung treffen. Und wenn sich jemand dafür entscheidet, da nur nach Rendite zu gehen und alles andere außen vor lässt, dann kann er das ja auch machen. Nur ich finde das einfach wirklich beschämend. Ich finde das nicht gut. Ja.
Klare Aussage, ja.
Und auch da muss ich sagen, Nachhaltigkeit ist dann auch nicht die so Nachhaltigkeit, wie uns das verkauft wurde hier oft. Das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Keine Transparenz zu schaffen, Nachhaltigkeit zu nutzen, um Leute auch irgendwie in so eine Ecke zu drängen, um über das und das ist auch nicht richtig, ja. Also wie viel Geld wurde investiert mit irgendwelchen Zertifikaten, untransparent, was die Leute wollen einfach wissen, wo das herkommt, die wollen wissen, was da dran ist und das ist nach wie vor in vielerlei Hinsicht bei mir immer noch verwehrt, ja, das versickert einfach. Und das ist einfach sehr schade. Dieses Vertrauen aber wieder herzustellen, also bei mir jetzt im Kleinen auch da wieder, ich kann mich natürlich jetzt als Opfer jetzt hinstellen und da umklagen oder zwangsempören, aber auch da, wir zum Beispiel mit meiner kleinen GmbH, die ich habe und diese Meeresschutzprojekte finanziere, wir schaffen diese Transparenz. Ja? Also ich versuche die Leute einfach dann teilhaben, wo geht denn das Geld, was ich dann spende, wirklich hin? Die können da zu jeder Tages- und Nachtzeit können die da vorbeikommen und sich das angucken und so weiter. Und das brauchen wir einfach auch im Größeren. Wir müssen diese Transparenz, dieses Vertrauen, diese Glaubhaftigkeit müssen wir wieder herstellen bei den Leuten. Das ist natürlich ein langer Weg, aber den muss man begehen und dann bringt man die Leute auch hinter sich. Und letzter Satz, junge Leute, die ich kennenlerne, egal in welchem Land, für die ist das immer noch eine Währung. Nachhaltigkeit ist einfach eine Währung für die und die beeinflusst auch Kaufentscheidungen in der Zukunft. Das ist auch gut so. Und deswegen diejenigen, die da transparent sind, die das echt meinen, die das wirklich ehrlich meinen als Haltung, die sollen mehr Aufmerksamkeit bekommen, aber das ist auch der richtige Weg. Das wird sich durchsetzen.
Kannst du das denn für dich so behaupten, dass du da Tag ein, Tag aus wirklich ressourcenschonend unterwegs bist und wenn du mal auf dich schaust, auf dein Umfeld, also ich nehme mir das auch oft vor, aber mir fällt das auch extrem schwer, ne? Dann schnell wieder in Komfortzonen drin zu sein. Und
ja, absolut. Also ich bin der letzte Mensch, der irgendwie sagen will, dass was ich mache, alles richtig ist. Also ich bin oftmals auch eine Vollkatastrophe in vielen Fällen. Ja, da stehe ich auch dazu. Also die Leute, die uns immer erklären wollen, wie super sie dann sind, wenn man da mal dahinter guckt, da kommt doch sowieso nichts bei raus. Also, ja. Die machen dann, ich fahre immer noch ein Verbrennerauto. Ich bin offen für Innovation und so weiter, natürlich. Aber ich habe mich damit beschäftigt und habe für mich die Entscheidung getroffen, ich fahre dieses Ding. Ich habe auch noch einen alten Land Rover Defender, ja, der so richtig da, mit dem fahre ich auch manchmal einfach nur so zum Spaß, sage ich auch ganz offen.
Fliegst ja durch die Weltgeschichte, muss man ja auch sagen, ne?
Natürlich rudere ich nicht CO2-neutral im Einbaum auf diese Schellen, ja, ich fliege natürlich auch dahin. Meine Frau ist Vegetarierin, da, klar, ist das für mich ein besserer Mensch? Ja, ist es wirklich. Ja, ich finde das wirklich toll, aber ich schaffe das nicht. Ich muss einfach auch mal Fleisch essen. Und in der Woche sind wir auch vegetarisch unterwegs mit den Kindern. Aber Beate arbeitet alle 14 Tage Nachtschicht im Krankenhaus und dann ist auch voll Eskalation bei uns.
Ja? Das macht dich gerade mehr als sympathisch.
Ja, meine Frau zu Hause. Ich sage es, aber wirklich, ich sage das auch ganz offen, ja, weil da sage ich doch nicht irgendwie, dass ich da am Tofu lutsche oder so. Das mache ich dann auch mal, aber dann wird da alles kurz und klein gegrillt. Aber natürlich gucken wir das an. Ich kaufe dann wirklich das Fleisch irgendwie von einem Bauern. Und ich will, dass die Tiere auch ein gutes Leben hatten. Ich will irgendwie auch, ich bin auch bereit dafür zu bezahlen. Ja, also das müssten wir eigentlich alle an der Supermarktkasse. Das ist für mich der Inbegriff dieser Entfremdung. Der Inbegriff dieser Entfremdung ist für mich eine Fleischtheke. Dass eine Fleischtheke symbolisiert, hat nichts mehr mit dem zu tun, was dahinter steht. Das sind halt auch Tierschicksale. Und ich will natürlich, dass diese Tiere vernünftig behandelt werden, ja, dass sie irgendwie auch Spaß hatten, Freude hatten im Leben und so weiter. Und dann hat das auch seinen Preis. Ich hatte es vorhin gesagt, ich komme aus einfachen Verhältnissen. Bei uns gab es in der Woche keine Wurst und Aufschnitt, einfach so. Gab es einfach nicht. Und ich habe auch ein super Leben geführt. Also ein bisschen mit Respekt und auch mit Wertschätzung an die Sachen ranzugehen und nicht einmal alles so wegzukonsumieren. Das mache ich zum Beispiel nicht.
Dieser Überkonsum. Ne? Isst du noch Fisch?
Nein, ich esse selten wirklich zu Hause hier Fisch, weil ich habe das, was ich bei Fleisch wirklich sicherstellen kann, dass ich wirklich weiß, wo das herkommt. Mhm. Und dass das Tier, ja, natürlich hatte sich das Tier dann bei mir auf dem Grill auch den Tag anders vorgestellt. Aber das kann ich bei Fisch wirklich nicht, habe ich das noch nicht herausgefunden. Also ich esse ja, auch wenn ich jetzt eingeladen bin auf den Seychellen, da bin mit bei Freunden von mir, die Fischer sind, die richtig mit einer Angel, da esse ich auch Fisch. Und das ist auch super. Und das ist auch okay. Also wenn ihr irgendwann lest, André will sich vom Hai irgendwie zerlegt, dann ist auch alles gut, ja. Also da beschwere ich mich dann auch nicht. Ja. Ich bin dann ja auch Bio, hatte ein gutes Leben und so weiter. Deswegen, also ja, immer das Bewusstsein, glaube ich. Und wirklich, dass man sich selbst beobachtet, was man tut und sich nicht selber irgendwas vormacht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Zum Thema Nachhaltigkeit nochmal ganz kurz. So Energiegewinnung auf dem Meer, die Windparks, die da aufgebaut werden. Hast du da viel Kontakt zu? Oder wenn du da vorbeischwimmst, nimmst du die wahr?
Ja, also ich habe mich da immer noch nicht entschieden, wie meine Haltung dazu ist. Zum einen ist es so, dass diese Offshore-Windparks natürlich das Meer findet das jetzt nicht toll, wenn man da so einen Windpark dahin baut, ja, keine Frage. Fakt ist aber, dass so ein Offshore-Windpark tatsächlich ein geschütztes Seegebiet ist. Und dass da die Biodiversität und das Leben unter Wasser auch wirklich tobt. Also der ist ja, weil das wirklich geschützt ist. Das soll jetzt nicht der Anlass sein, jetzt noch mehr Offshore-Windparks zu bauen. Es zeigt aber, dass wenn ein Gebiet geschützt ist, in dem Fall ist es ja der Invest, dann passiert auch wirklich was Positives. So, deswegen, an Land gefallen mir die Dinger auch nicht. Ich habe da wirklich noch keine Meinung dazu. Zu Tiefseebergbau habe ich eine ganz klare Meinung, das lehne ich also absolut ab. Also ich bitte wirklich, die Finger davon zu lassen, ja. Wobei es natürlich schwierig ist, anderen Ländern, die das jetzt für sich entdeckt haben, dann als Deutschland da mit erhobenem Zeigefinger zu begegnen und zu sagen, das dürft ihr jetzt aber nicht. Auch da muss man zusammensitzen, man muss da wirklich zusammenarbeiten und kann ja nicht immer wie da den Moralapostel spielen. Aber ja, das ist viele spannende Themen da draußen. Und natürlich brauchen wir unsere Energie, ich ja letztendlich auch, und die muss irgendwo herkommen.
Ja, wir sind ja auch durch Kohle irgendwo groß geworden, auch in Deutschland, ne? Und das kann man, glaube ich, jetzt auch schlecht sehen. Man muss miteinander kommunizieren und sprechen.
Genau, man darf ja nicht immer nur, die da draußen auch rumlaufen, ja, Luisa Neubauer und so weiter, immer nur erzählen, wie RWE, was sie alles falsch machen. Auch die, ja, die haben in der Vergangenheit sicher nicht alles richtig gemacht, aber auch die haben verstanden. Die denken auch um. Und nochmal, wir brauchen Profitabilität, wir brauchen dieses Geld, diese Gelder richtig in die richtigen Kanäle geleitet, um uns das hin zu mehr Nachhaltigkeit dann auch wirklich leisten zu können. Das kostet ja alles Geld. Mhm. Ja. Mhm.
Lass uns noch mal ganz kurz einen Blick auf dich richten, beziehungsweise wir haben ja schon ganz viel aus deiner Vergangenheit gehört. Gibt es nach vorne gerichtet... Das
ist auch meine letzte Frage noch gewesen. Ne?
Ja. Vorne gerichtet irgendwie so Projekte, die du noch vor der Brust hast, irgendwelche Oceans, weiß ich nicht was, was du noch schwimmen möchtest. Wie sieht es da bei dir aus?
Ja, wir machen jetzt so eine... Ich baue jetzt gerade diese Ranger-Station auf den Seychellen, um halt auch irgendwie erstmal die Leute wie gesagt, so ein bisschen wieder näher ranzubringen an den Ozean. Dort ist die auf Mahé die größte Schule, also auch das Thema Ozean in den Schulunterricht zu etablieren, Exkursionen zu starten, in Zusammenarbeit mit der Universität dann auch Forschungsprojekte abzuleiten, Rangerstationen auf diesen Seeschutzgebieten zu etablieren, technisch so auszurüsten, dass die auch in der Lage sind, diese Seegebiete zu beschützen vor illegaler Fischerei zum Beispiel, was eine direkte Auswirkung hat, wieder auf Biodiversität und so weiter. Daran arbeiten wir gerade. Dann haben wir natürlich unser Filmprojekt, ja, Generation Ozean wird das heißen, für den deutschsprachigen Raum in erster Linie. Dort steht jetzt diese Expedition nach Kuba an, also toi toi toi, dass es gerade mit der brisanten politischen Aktion klappt. Kuba, beste haltendste Riff der Welt. Einfach das den jungen Leuten, den Kindern zu zeigen, guck mal, so kann es aussehen, so toll ist es, wenn man alles richtig macht, wenn man ein Gebiet wirklich schützt. Und natürlich auch die Brücke zu bauen. Was hat mein Verhalten hierzu? Was kann ich hier zu Hause von Deutschland, Europa aus, zentral hier leisten? Was hat das für Auswirkungen auf die globale Welt und auf die Ozeane? Das ist so meine Aufgabe.
Und sportlich?
Ja, natürlich, wenn ich da sage, wir fahren nach Kuba, dann fahre ich da nicht darum, um da Bötchen zu fahren oder so, dann schwimme ich natürlich auch da. Ja. Aber ich muss jetzt nicht da irgendwelche Pseudo-Rekorddinger da schwimmen. Da mache ich nicht. Also ich berichte, ich treffe dort Leute, die brauchen noch denen gebe ich auch die Plattform. Es gibt ja überall auf der Welt, gibt es Leute, die richtig tolle Sachen machen, unter eigenem Verzicht auch, mit wenig Mitteln. Die brauchen eine Plattform, die will ich denen geben. Und ich erzähle natürlich aus dieser puristischen Form des Schwimmers. Ja, man braucht irgendwie kein Surfbrett und dieses ganze Gerümpel, was man sich da alles für viel Geld kaufen kann. Ja, das ist alles so ein privilegiertes Ding. Man kann einfach in einer Badehose mit einer Taucherbrille oder einer Schwimmbrille auch diese tolle Welt erleben, auch so ein Teil davon werden. Und wenn man das erlebt und so ein Teil sich davon auch als ein Teil davon sieht, dann bekommt man auch eine andere Haltung und eine andere Einstellung. Und die brauchen wir.
Schöne Abschlussworte, oder?
Ich auch, absolut.
André, vielen Dank.
Ja, sehr gern. Ja,
herzlichen Dank dir.
Ja,
danke. Hat Spaß gemacht.
War, glaube ich, mal eine andere Art Podcast. Ich glaube, die Zuhörer werden es genießen. Sehr, sehr schöne Anekdoten mit dabei. Und ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Wer Lust hat, kann deine Doku auf ZDF, ZDF Mediathek.
Genau, Man of the Ocean gibt noch hoffentlich bald einen vierten Teil über diese Schellen. Und dann vielleicht auch noch geht's weiter. Schauen wir mal.
Okay, super.
Sehr sehenswert.
Danke.
Super, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.